Weil uns allen, ich glaube, das ist eine zutiefst menschliche Eigenschaft. Wir wollen ja am liebsten immer, dass die Dinge, wenn sie scheinbar gut laufen, so bleiben, wie sie sind. Klimaschutz und Klimaanpassung bedeuten aber natürlich Veränderung. Also man muss eine Energieversorgung verändern, man muss Mobilität möglicherweise anders organisieren, man muss eine ganze Menge in der Gesellschaft verändern. Und vielen von uns, da bin ich selber gar keine Ausnahme, fällt sowas schwer, weil man hat Gewohnheiten, die man kennt, die man immer so praktiziert hat. Und das macht es dann herausfordernd, zu sagen, wir werden nicht mehr so weiterleben können, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Wir werden anders wirtschaften müssen, wir werden anders arbeiten müssen, wenn wir auf diesem Planeten eine Zukunft haben. Und dann ist es natürlich ein billiges politisches Geschäftsmodell zu sagen, das ist alles Quatsch, das ist alles erfunden und man stellt das mit behaupteten Fakten in Frage, um dann daraus am Ende politisches Kapital bei Wahlen und anderen zu schlagen. Aber das nützt ja nichts. Irgendwann muss man die harten Entscheidungen treffen, wenn man nicht von den Konsequenzen getroffen will. Ich finde aber ehrlich gesagt, wir haben in der Vergangenheit und das ist ja das Positive an vielen Stellen auch schon gezeigt, beispielsweise mit dem Ausbau erneuerbarer Energien. Das wäre vor 20 Jahren unvorstellbar gewesen, dass man mal 60% Strom aus erneuerbaren Energien hätte. Also wenn wir jetzt im Jahr 2005 hier sitzen würden, Zeitmaschine, und ich würde sagen, wir haben 60% erneuerbare Energien, würden alle die zuhören, sagen, der Typ ist verrückt. Heute ist es Realität. Und das zeigt eben, wir können Veränderungen und mehr noch, wir profitieren sogar von den Veränderungen. Vieles, was sich in dieser Welt in den letzten Jahrzehnten verbessert hat, da hat Deutschland als Land erheblich von profitiert. Und genau diese Geschichte müssen wir halt Menschen, die skeptisch bei Veränderungen und Zukunftsfragen sind, die müssen wir denen erzählen und immer wieder deutlich machen, es gibt gar keinen Grund, Angst vor der Zukunft zu haben, wenn man als allerersten Schritt sich mit den Fakten auseinandersetzt und sich auch auf die Lösung einlässt.
Herzlich willkommen zu Deutschland, deine Demokratie, wo wir alle 2 Wochen zu Themen rund um Demokratie, Politik und Gesellschaft sprechen. Mein Name ist Marc Hamacher und heute gibt es das große Interview mit Oliver Krischer, dem Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr hier in NRW. Aber bevor ihr weiter zuhört, überlegt euch vielleicht, ob ihr diese Folge nicht auch in voller Länge und bester Qualität als Video auf YouTube anschauen wollt. Hierzu wurde die Folge mit freundlicher Unterstützung von MedSocial bei Jonas Ingsand produziert, bearbeitet und veröffentlicht. Weiterführende Infos hierzu findet ihr in den Shownotes. Nun zu Herrn Minister Krischer. Er ist 56 Jahre alt, lebt in Düren, ist verheiratet und hat 2 Söhne. Er ist in der Eifel aufgewachsen, hat nach dem Abitur und Zivildienst Biologie in Aachen studiert. Seit 1989 ist er Mitglied bei den Grünen, saß zunächst im Kreistag in Düren, wurde dort Fraktionsvorsitzender und dann 2009 in den Bundestag gewählt, wo er bis 2022 Mitglied war. Hier hat er sich vor allem mit den Themen Umwelt, Naturschutz, Wirtschaft, Verkehr und Klimaschutz beschäftigt und war unter anderem auch parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck. Nach der Ernennung zum Landesminister legte er sein Bundestagsmandat 2022 nieder und ist seitdem Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr hier in NRW. Herr Minister Krischer, erstmal vielen Dank, dass wir hier bei Ihnen im Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr sein dürfen und herzlich willkommen hier bei Deutschland, deine Demokratie.
Schön, dass Sie da sind. Freut mich, dass wir miteinander sprechen können.
Wunderbar. Brücken, Straßen, E-Autos, ÖPNV, alles spannende und wichtige Themen, die man eben auch mit Ihnen als Verkehrsminister in Verbindung bringt. Aber dafür sind wir heute mal nicht hier, denn diese Themen stehen oft genug im Vordergrund. Viel weniger Aufmerksamkeit bekommt das Thema Umweltschutz, das Thema Naturschutz, mit dem wir uns heute befassen wollen. Vielleicht können Sie für uns zu Beginn einmal erklären, warum Ihnen gerade diese beiden Themen so am Herzen liegen.
Naja, ohne eine intakte Umwelt, ohne eine intakte Natur ist alles nichts. Die brauchen wir als Menschen zum Leben. Wir brauchen Luft zum Atmen, Wasser zum Trinken. Wir brauchen Tiere und Pflanzen, die Nahrungsmittel für uns produzieren. Das Ganze muss in einem intakten Ökosystem passieren, sonst funktioniert das nicht. Deshalb ist das die entscheidende Lebensgrundlage für uns. Und es gehört selbstverständlich zur Aufgabe einer Gesellschaft, aber auch von staatlichem Handeln, Handeln und Regierungen dazu, dass natürliche Lebensgrundlagen erhalten werden, dass man sich darum kümmert. Das ist eigentlich auch politischer Konsens. Es ist aber natürlich immer ein Thema, was mit auch Konflikten beladen ist, weil die Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen brauchen wir auf der anderen Seite auch für menschliches Wirtschaften, Arbeiten und Leben.
Und warum liegt es Ihnen persönlich so am Herzen, also warum es inhaltlich relevant und wichtig ist, haben Sie jetzt ja gerade gut erklärt, aber was ist das Persönliche bei Ihnen daran?
Ja, das Persönliche ist daran, dass ich eigentlich aus der Naturschutzbewegung komme und als Kind sich schon für Naturschutz interessiert hat. Ich bin am Rand der Eifel aufgewachsen und meine erste politische Aktivität, ich glaube, ich war damals 12 oder so, bestand darin, um eine Obstwiese zu kämpfen und Steinkauzbrühe. Ich interessiere mich bis heute für Vögel und bin Ornithologe, aber das hat damals seinen Anfang gefunden und habe dann als Kind einen Brief an den Bürgermeister geschrieben, dass er doch nicht diese Obstwiese für ein Baugebiet opfern kann. Das war in den 1980er Jahren in der Eifel schon eine Untat. Meine Eltern waren nicht begeistert, dass der Sohn da irgendwie renitent für irgendwelche Bäume kämpft. Und da komme ich her. Ich habe mich viele Jahre im Naturschutz engagiert, war Vorsitzender einer biologischen Station und insofern ist mir das Thema auch persönlich sehr, sehr nahe und bin froh, das jetzt auch hier im Rahmen meiner Arbeit in der Landesregierung machen zu können.
Wenn wir dann jetzt hier auf NRW schauen, was sind denn hier aktuell die größten Baustellen im Bereich Umwelt- und Naturschutz und quasi ja die Ziele, mit denen Sie in diese Legislaturperiode gestartet sind?
Naja, das Entscheidende ist, wir haben lange rote Listen, 44% der Tiere und Pflanzen, das sind eine ganze Menge in Nordrhein-Westfalen, nämlich 43.000, man glaubt das ja gar nicht, dass das so viele sind. Und davon knapp die Hälfte steht auf der roten Liste, ist bedroht. Und deshalb ist die Hauptaufgabe der politischen und gesellschaftlichen Arbeit dafür zu sorgen, dass diese Listen möglichst kürzer werden, dass wir Tieren und Pflanzen einen Lebensraum bieten. Und da gibt es eine ganze Menge Aktivitäten, die wir machen. Die Herausforderung ist aber groß, weil wir haben nicht nur Nordrhein-Westfalen, sondern das haben wir weltweit, ein Artensterben. Wir verlieren Biodiversität und das muss man am besten ins Gegenteil umkehren.
Sie haben es ja gerade gesagt, das ist ja ein weltweites Problem, die Biodiversitätskrise, wenn man so mag. Können wir denn dann hier in NRW überhaupt, das ist ja das Argument, was dann so klassisch kommt, überhaupt was ändern, wenn der Rest der Welt quasi nicht mitzieht?
Ja, natürlich. Erstmal muss die Natur bei uns ja auch funktionieren, weil ohne dass wir intakte Wälder haben, dass wir Moore haben, die Wasser speichern, CO2 speichern, uns vor Hochwasser schützen, funktioniert auch das Leben bei uns nicht. Das heißt, das ist gar keine globale Frage. Nein, das ist falsch. Es ist natürlich eine globale Frage, aber es ist eben auch eine sehr lokale Frage, weil nur eine intakte Natur am Ende auch uns hier vor Ort das Überleben sichert. Und deshalb ist das auch eine Frage, die in NRW stattfinden muss, und aber auch global betrachtet. Es gibt natürlich in Nordrhein-Westfalen ganz viele Naturschätze, die eine Bedeutung haben für den Artenschutz und wo die Bedeutung deutlich über NRW hinausgeht.
Was konnten jetzt schon in der Vergangenheit für Fortschritte erzielt werden? Weil wenn wir die von Ihnen eben genannte rote Liste mal betrachten, dann war es ja 2011 waren es 46,3% auf dieser roten Liste. Sie haben jetzt ja gerade gesagt, jetzt sind es 44%. Also es scheint ja schon mal ein bisschen besser geworden zu sein, tatsächlich zumindest bei diesem einen Aspekt. Was waren denn so die großen Erfolge der letzten Jahre?
Naja, richtig besser geworden ist es noch nicht. Das muss man ganz offen sagen. Wir haben allerdings viele positive Entwicklungen bei Arten. Ich will mal ein ganz prominentes Beispiel nennen. Der Weißstorch, jeder kennt diesen Vogel, der war 1990 praktisch ausgestorben in Nordrhein-Westfalen. Es gab noch 3 Brutpaare. Heute haben wir wieder über 800 Brutpaare. Da zeigt sich, dass Natur- und Artenschutz funktioniert, dass die Lebensbedingungen für diese Vogelart verbessert worden sind. Genauso wie beispielsweise wir heute wieder Biber haben, Fischotter oder was jetzt ganz neu ist, Seeadler sind in Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen wieder eingewandert, brüten heute in mehreren Paaren am Rhein. Das zeigt, es gibt positive Beispiele, es gibt aber eben auch negative, also insbesondere auch in der Insektenwelt, wo man sehen muss, dass nach wie vor ja die Liste der bedrohten Arten länger wird. Also man kann hier nicht sagen, es ist positiv oder negativ. Wir haben halt beides. Wir haben Arten, die weiter verschwinden, die im Bestand abnehmen. Wir haben aber auch dank Naturschutzbemühungen deutliche Fortschritte.
Mhm. Sie können jetzt gerne noch mal ein bisschen ins Detail gehen, aber was sind denn die Maßnahmen, mit denen man das erreicht? Weil irgendwie, dass weniger Arten aussterben, weniger Arten auf der roten Liste landen, das klingt ja erstmal nach einem klaren Ziel. Aber wie kann man denn sowas überhaupt erreichen? Das ist, denke ich mal, für die meisten relativ schwer vorstellbar.
Ja, die wichtigste Maßnahme ist natürlich der Schutz der Lebensräume. Das ist das A und O des Naturschutzes. Das nützt dann auch den Tieren und Pflanzen. Wenn man die Lebensräume erhält, wenn man die Bewirtschaftung durch den Menschen so organisiert, dass sie den Tieren nicht schadet, dann ist das die wichtigste Maßnahme. Das machen wir beispielsweise, indem wir Naturschutzgebiete, Vogelschutzgebiete ausweisen. Das haben wir in dieser Wahlperiode. Wir haben 3 neue große Vogelschutzgebiete ausgewiesen. Wir weisen im Moment, da sind wir gerade dabei, 5000 Hektar zusätzliche Wildnisgebiete aus. Das sind Waldflächen, wo der Wald sich ohne jede Bewirtschaftung natürlich entwickeln kann. Das ist auch gerade unter den Vorzeichen des Klimawandels ganz wichtig, dass sich da Baumarten ganz von alleine durchsetzen. Es sind aber eben auch ganz praktische Maßnahmen, wo wir beispielsweise ein Moorschutzkonzept aufgesetzt haben. Auch ein Feuchtwiesenkonzept, wo wir etwa mit biologischen Stationen, die ja sehr viel auch gute Naturschutzarbeit in Nordrhein-Westfalen machen, wo wir mit denen dafür sorgen, dass Moore feucht bleiben, Wiesen wieder vernässt werden, dann bestimmte bedrohte Wiesenvogelarten wie etwa die Uferschnepfe da ihren Lebensraum finden. All das sind Maßnahmen, die wir als Landesregierung machen. Wir investieren da übrigens so viel Geld wie noch nie rein in den Naturschutz, weil das alles kostet Geld. Es ist vor allen Dingen auch damit verbunden, dass wir da, wo Flächen von den beispielsweise, das ist sicherlich ein Hauptpunkt, von der Landwirtschaft bewirtschaftet werden, dass wir den Landwirten eine Entschädigung zahlen, wenn sie im Sinne der Tiere und Pflanzen, die auf diesen Flächen, Wiesen oder Ackerflächen leben,
dann lieber Verträge verzichten.
Genau, das nennen wir Vertragsnaturschutz. Da haben wir so viele Flächen, 43.000 Hektar, das ist eine Riesenzahl wie noch nie. Und das alles zahlt sich auch aus, weil man merkt schon, dass die Tiere, die da die Zielarten sind, dass die durchaus auch positive Bestandstrends haben.
Noch eben ganz kurz zu den Zahlen. Also Sie haben richtig angesprochen, in Bezug auf Artenschutz betrugen die finanziellen Mittel 2022 noch 37,7 Millionen. Jetzt für 2025 waren es 51,8 Millionen. Nur um das nochmal eben darzustellen. Jetzt gibt es ja große Umweltverbände, die natürlich auch auf ihre Arbeit und die Arbeit der Landesregierung auch ja, kritisch schauen. Das ist einmal der BUND oder Bund, also Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland und der NABU, also Naturschutzbund Deutschland, die ja jetzt, denke ich mal, am prominentesten sind. Die sind ja auch bei beiden Mitglied, wenn ich das richtig sehe. Die sind jetzt teilweise ein bisschen kritischer, die klingen zumindest ein bisschen kritischer, wenn ich das mal eben einmal zu Worte bringen kann. Also da wird zum Beispiel kritisiert, so schreibt der WDR, das Wiederansiedlungsprojekt zum Wiesent wurde eingestampft, ein zweiter NRW-Nationalpark ist gescheitert und selbst für landeseigene Schutzgebiete wurden bislang entgegen rechtlichen Vorgaben weder Managementpläne aufgestellt noch Naturschutzmaßnahmen umgesetzt. Das sagt zum Beispiel der BUND-Landesvorsitzender Holger Sticht. Was sagen Sie denn dazu?
Also das Letzte, was der Kollege Sticht da sagt, das ist schlicht und ergreifend falsch. Ich weiß gar nicht, wo er diese Aussage hernimmt. Selbstverständlich werden auf landeseigenen Flächen, und das Land hat viel eigene Flächen, werden Maßnahmenpläne und Naturschutz umgesetzt. Dass es da immer wieder mal Optimierungsbedarf gibt, dass auch mal Sachen nicht gut laufen, das sei zugestanden. Aber in der Pauschalität ist meines Erachtens diese Aussage nicht zutreffend. Was in der Tat schade ist, das will ich sehr deutlich sagen. Wir hatten uns vorgenommen, als Landesregierung einen zweiten Nationalpark auszuweisen. Wir haben einen Nationalpark in der Eifel. Da war ich auch viele Jahre Vorsitzender des Fördervereins, kenne mich da aus, komme auch aus der Region. Das ist ein absolutes Erfolgsprojekt. Wir hätten das gerne an einer anderen Stelle in Nordrhein-Westfalen wiederholt. Wir mussten aber einfach feststellen, dass es vor Ort überall, wo die Diskussion über einen Nationalpark entstanden ist, dass es da sehr kritische Debatten gibt. Es hat auch drei Bürgerentscheide gegeben, die leider gegen den Naturschutz ausgegangen sind. Ich bedauere das sehr, dass das so gekommen ist. Deshalb haben wir jetzt keinen zweiten Nationalpark. Aber ich glaube, es geht auch nicht, das ist jedenfalls meine Erfahrung, dass man einen Nationalpark gegen den Willen der Menschen vor Ort machte. Und das haben diese beiden oder diese drei Bürgerentscheide auch gezeigt. Am Ende wird es oft, wenn es dann konkret wird im Naturschutz, ist nicht immer nur Begeisterung da. Und das hat an der Stelle uns ausgebremst. Das ist in der Tat nicht schön. Und das hätte ich gerne anders gehabt.
Wie sieht denn jetzt allgemein die Kommunikation mit auch Naturschutzverbänden aus? Sie haben ja gesagt, Sie kommen selber aus der Umweltbewegung, sind jetzt ja an sich jemand aus der Umweltbewegung im Ministerium. Das ist ja eigentlich der Idealfall, wenn man so will, für dieses Thema. Ist es jetzt quasi die guten Ideen treffen auf eine harte Realität oder wie würden Sie das beschreiben?
Naja, also hier arbeiten eine Reihe Leute, die aus der Umweltbewegung kommen. Der zuständige Abteilungsleiter Naturschutz, der war viele Jahre Landesvorsitzender des NABU. Also hier sind Leute, die das wirklich im Detail kennen. Und es ist natürlich völlig klar, das ist auch die Aufgabe von Umweltverbänden, kritisch das zu begleiten. Es ist ja auch so, dass Landespolitik nicht nur aus den Grünen besteht, sondern hier viele andere auch mit Einfluss nehmen, dass viele Entscheidungen auf Bundesebene getroffen werden, die sich bei uns auswirken. Umgekehrt eine ganze Menge Sachen auch kommunal passieren. Deshalb sind kritische Stellungnahmen immer ganz wichtig. Aber es ist schon völlig klar, wir versuchen hier den Naturschutz voranzubringen, können an vielen Stellen auch wirkliche Erfolge vorzeigen. Aber wir bewegen uns natürlich in einem Feld, was konfliktbeladen ist. Wir haben Nutzungsinteressen auf einer Fläche. Wir haben viele andere Ansprüche an die Landschaft, die dann im Zweifelsfall auch schon mal gegen den Naturschutz entschieden werden. Und dass das dann nicht immer auf Begeisterung stößt, ist klar.
Wie sieht denn in dem Thema dann die Zusammenarbeit mit der CDU aus? Weil der WDR hat zum Beispiel auch berichtet, dass die CDU-Landwirtschaftsministerin auch teilweise jetzt nicht der größte Fan war von diesem Nationalparksprojekt und es auch eben dazu Konflikten kam.
Naja, dass die manche in der CDU jetzt nicht unbedingt begeistert waren über das Thema Nationalpark, das sieht man schon am Koalitionsvertrag, der da relativ offen formuliert war. Und das ist am Ende jetzt auch eine Frage, die entschieden ist. Aber wir arbeiten mit der CDU da eigentlich sehr, sehr gut zusammen. Das sieht man zum Beispiel daran, dass wir auch gemeinsam mit der Landwirtschaftsministerin jetzt 5.000 Hektar zusätzliche Wildnisgebiete ausweisen, also wo die Bewirtschaftung auf landeseigenen Flächen eingestellt wird. Also das sind wirklich die Primärflächen, Naturschutzflächen in Nordrhein-Westfalen, die wir deutlich ausweiten. Und daran sieht man auch, dass die Kolleginnen und Kollegen von der Union das Thema ernst nimmt. Genauso wie beim Thema Vertragsnaturschutz. Da müssen wir ja vor allen Dingen mit der Landwirtschaft zusammenarbeiten. Das ist ein hervorragendes gemeinsames Projekt von Silke Gorrissen und mir, dass wir den Landwirten hier zusätzliche Einnahmemöglichkeiten bieten. Auf der anderen Seite die halt dann Naturschutz machen. Also so klappt das zwischen den Koalitionspartnern. Aber wir sind natürlich unterschiedliche Parteien, haben unterschiedliche Prioritäten. Wir bringen das aber an der Stelle, glaube ich, schon im Sinne des Naturschutzes und von ganz Nordrhein-Westfalen dann auch voran.
Der BUND hat auch gefordert, dass mehr Umweltbildung Priorität werden soll, also quasi von der Kita bis zur Hochschule soll es auch viel mehr um Umwelt- und Naturschutz gehen. Gibt es denn da irgendwie Bemühungen, auch mit dem Bildungsministerium quasi, daran was zu ändern, zu verbessern?
Ja, wir haben ein Netzwerk Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wir unterstützen 35 Regionalzentren, die nachhaltige Entwicklung machen. Die sind beispielsweise manchmal bei biologischen Stationen angesiedelt, wo Menschen sich tagtäglich drum kümmern, dass Lehrerinnen und Lehrer, aber auch die Schülerinnen und Schüler Bildungsangebote im Umweltbereich bekommen. Ich kenne kein Bundesland in Deutschland, das so eine ausgeprägte Struktur hat. Und wenn Schulen Interesse an Umweltbildung haben, und die Schulministerin hat das ja durchaus auch in den Curricula verankert, dass Schülerinnen und Schüler draußen unterwegs sein können und sein sollen, dann stoßen sie auf ein breites, in allen Teilen des Landes vertretenes Bildungsangebot. Natürlich kann man immer noch mehr machen, aber ich denke, das ist schon sehr, sehr gut. Dass man an einzelnen Stellen auch nochmal, ich glaube, das ist die Kritik des BUNDs, zu spezielleren Themen und gezielter Naturschutzarbeit Fortbildung machen kann. Das tun wir im Moment etwa mit der Natur- und Umweltakademie, die wir gemeinsam mit den Umweltverbänden betreiben. Da arbeiten über 40 Leute, kenne auch kein Bundesland, das so eine ausgeprägte Struktur hat. Also da gibt es sehr, sehr viel und man kann immer noch sich mehr vorstellen, aber ich denke, wir sind in dem Bereich schon gut aufgestellt.
Jetzt gibt es ja klassischerweise, beispielsweise bei der Windenergie, diesen Konflikt zwischen Artenschutz auf der einen Seite und Klimaschutz auf der anderen Seite. Also wir wollen mit erneuerbaren Energien voranschreiten, Windenergie ausbauen, Windanlagen bauen. Und da gibt es ja klassisch das Problem, dass die müssen irgendwo gebaut werden. Und da hat der NABU zum Beispiel auch mal kritisiert, dass das in NRW so ein bisschen ignoriert wird. Also im Sinne von viele Windräder bauen, wunderbar, aber da den Artenschutz eher so ein bisschen vernachlässigt.
Also das, die Kritik kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wir bauen die Windenergie massiv aus. Das ist völlig richtig und ist auch völlig zugestanden, dass das Landschaftseingriffe sind. Die Anlagen kann man nicht übersehen. Die sind hoch, das ist klar. Aber wir haben hierzu erhebliche und deutliche fachliche Grundlagen, dass die an die Stellen gebaut werden, wo das unproblematisch möglich ist und wo dezidiert auch die Schutzinteressen von Tier- und Pflanzenarten, vor allen Dingen Vögel und Fledermäuse sind das ja, die in die Anlagen reinfliegen können, wo das entsprechend auch berücksichtigt wird. Und dass die Windenergie zumindest bei den Vögeln keine Probleme verursacht, sieht man etwa daran, dass der Rotmilan, das ist eine Vogelart, die am ehesten Gefahr läuft, mit Windenergieanlagen zu kollidieren, dass die in Nordrhein-Westfalen sogar deutlich im Bestand zunimmt. Wir haben keine einzige Vogelart in Nordrhein-Westfalen, die wegen der Windenergie im Bestand abnimmt. Im Gegenteil, ich würde das sogar ein bisschen ins Positive drehen. Man kann mit dem Bau von Windenergieanlagen auch Naturschutzprojekte verbinden. Es gibt Ausgleich und Ersatz, wo an vielen Stellen infolge der Windenergie Biotopschutz betrieben wird, wo Flächen aus der Nutzung genommen werden, wo man mit der Windenergienutzung auch Dinge möglich machte, die vorher in Sachen Naturschutz nicht gingen. Und das finde ich ist auch das Entscheidende und da versuche ich auch immer hinzukommen, dass man sagt, wir müssen halt Klimaschutz machen, wir müssen hier erneuerbare Energien erzeugen, lass es uns so tun, dass es der Natur nicht schadet und die Gewinne, das, was da auch an Geld erwirtschaftet wird, das muss eben teilweise auch in den für Naturschutzprojekte zur Verfügung stehen und damit stellen wir eine Win-Win-Situation her.
Dann würde ich ganz gern über folgenden Widerspruch sprechen. Umwelt und Naturschutz sind ja den meisten Menschen eigentlich ein Herzensanliegen, aber für Umweltpolitik und Klimapolitik machen sich dann nur sehr wenige stark und auch in den Medien ist das jetzt nicht die spielt das jetzt nicht die größte Rolle. In der aktuellen Umfrage eben vom NABU zeigt sich, dass 85% der Befragten total dafür sind, dass mehr für Umweltschutz getan wird an sich. Und auch 95% der Befragten sagen, Natur ist total wichtig für meine Lebensqualität. Und das fällt ja auch irgendwie ein, ne? Ich würde mal behaupten, eigentlich jeder kann sich bei einem schönen Wetter an der Natur, an Wäldern, Seen, an Vögeln erfreuen. Aber beim Klimaschutz sind dann oft viele dann doch raus oder sich dann dafür stark zu machen. Wie kommt es also, dass man in der Politik mit grünen Themen aktuell nicht punkten kann, obwohl diese Themen eigentlich allen am Herzen liegen?
Naja, also ich mache schon 40 Jahre grüne Politik und man erlebt dann immer wieder Konjunkturen. Man erlebt, dass Themen stärker im Fokus stehen als andere und das ändert sich im Laufe der Zeit. Wir hatten um das Jahr 2020 eine sehr starke Fokussierung auf Klimaschutz und eine gute, auch wichtige, das ist unter anderem durch die Fridays for Future getriggert worden, öffentliche Debatte dazu. Im Moment ist das wieder etwas in den Hintergrund getreten, weil für die Menschen wirtschaftliche Interessen, Fragen der globalen Sicherheit, von Krieg und Frieden stärker in den Vordergrund gerückt sind, auch nachvollziehbar, klar, weil das auch andere Bedrohungen, andere Themen sind, die neu dazugekommen sind. Und deshalb würde ich gar nicht sagen, dass das eine oder andere stärker ist. Es verändert sich im Laufe der Zeit. Und es ist natürlich auch immer eine Frage, wenn Sie jemanden fragen, ganz allgemein, bist du für Umwelt- und Naturschutz, habe ich noch nie einen getroffen, der gesagt hat, nein, da finden alle gut. Die Frage ist natürlich, in welcher Priorität und dann, wenn es um Konfliktfälle geht. Und das gehört dann eben auch zur Wahrheit dazu, wenn Menschen unmittelbar betroffen sind von Projekten, dann sehen sie es oft auch kritischer, als wenn sie ganz allgemein danach gefragt werden. Das sehen wir beim Thema Windenergie jeden Tag. Allgemein gefragt sind 90% der Menschen dafür. Steht die Windenergieanlage nicht weit vom eigenen Haus weg, wird die Meinung kritischer. Das erleben wir im Bereich des Naturschutzes auch. Also da muss man sehr deutlich differenzieren. Für mich heißt das am Ende immer, es geht gar nicht so sehr darum, nach Themenkonjunkturen Politik zu machen, sondern anhand von objektiven Kriterien, von wissenschaftlichen Fakten, von Bestandszahlen bei Tieren und Pflanzen, von, wenn man in den Bereich Klimaschutz geht, von Entwicklungen bei dem Thema, die die Wissenschaft uns gibt, dann auch Politik abzuleiten und dann für Akzeptanz dieser Politik zu sorgen. Mhm. Dass es da auch schon mal Rückschläge gibt und dass da schon mal Leute auch leider nicht mitkommen oder sich in eine ganz andere Ecke bewegen, das erleben wir bei Wahlen immer wieder. Aber ich denke, es ist wichtig zu gucken, wo ist die eigene Wertebasis und dann auch dafür für eine Akzeptanz zu sorgen.
Mhm. Weil Sie jetzt gerade auch die wirtschaftliche Seite angesprochen haben, mich würde interessieren, wie eben Umweltpolitik, Wirtschaftspolitik, wie das Ganze zusammengedacht werden kann. Sie haben da eben ja schon mal ein paar Beispiele genannt. Nochmal kurz auch hier zu den Zahlen. Die Umweltwirtschaft in NRW wächst deutlich und beschäftigt heute bereits mehr Menschen als die Metallindustrie zum Beispiel und der Maschinenbau. Das geht aus dem Umweltwirtschaftsbericht von 2024 zum Beispiel hervor. Demnach sind aktuell 600.000 Menschen in NRW in der Umweltwirtschaft tätig. Das sind 6,2% aller Erwerbstätigen in NRW. Also auch ein wirtschaftlicher Faktor, der hier sicherlich eine Rolle spielt. Können Sie vielleicht noch mal eben auf den Punkt bringen? Sie haben ja eben schon mal ein paar Beispiele genannt, wo Umwelt und Wirtschaft zusammen erfolgreich sein können.
Ja, es geht darum, mit grünen Ideen schwarze Zahlen zu schreiben. Und das tun wir in Nordrhein-Westfalen schon an ganz, ganz vielen Stellen. Dieses Land war schon vor Jahrzehnten Vorreiter, beispielsweise bei der Abwasseraufbereitung, bei der Luftreinhaltung. Viele Technologien, die heute Alltag sind, die weltweit verkauft werden, die werden in Nordrhein-Westfalen produziert. Und das ist eben ein Erfolgsmodell, was am Ende auch Arbeitsplätze sichert, genauso wie beispielsweise der Ausbau der erneuerbaren Energien. Das ist ja ein riesiges Investitionsprogramm, was da läuft. Und das sichert eben auch in Nordrhein-Westfalen, aber darüber hinaus auch Arbeitsplätze und verschafft Unternehmen ein Geschäftsmodell, mit dem sie erfolgreich arbeiten können. Und genau das versuchen wir in der Umweltwirtschaft zu unterstützen, indem wir Unternehmen fördern, die gleichzeitig auch einen Beitrag zum zur Umwelt, zum Umweltschutz leisten. Ein ganz konkretes Beispiel ist, wir setzen auf Elektromobilität, völlig richtig. Das ist auch ein richtiger Schritt, der da gemacht wird. Aber irgendwann müssen diese Batterien auch recycelt werden. Wir haben in Nordrhein-Westfalen mehrere Unternehmen, die weltweit führend sind, was Batterierecycling angeht. Und das ist ein absoluter Zukunftsmarkt. Das unterstützen wir. Wir haben im Bereich der Kreislaufwirtschaft viele Unternehmen, die Produkte so designen, dass sie von vornherein keine Abfälle produzieren, dass sie wieder benutzt werden können, dass Komponenten wieder in den Stoffkreislauf rein können. Das nutzt der Umwelt, schafft aber gleichzeitig dann auch erfolgreiche Geschäftsmodelle und Arbeitsplätze. Und das, finde ich, ist das Entscheidende, die beiden Themen halt zusammenzubringen.
In welchen Bereichen klappt denn das noch nicht so gut, diese Themen zusammenzubringen? Also ich kann mir jetzt vorstellen, zum Beispiel viele Unternehmen beklagen ja auch Umweltauflagen, dass das zu viel Aufwand, viel Bürokratie führt und da jetzt nicht so der größte Fan von sind.
Naja, also man muss immer so ein bisschen unterscheiden. Man muss Anreize setzen, da würde ich immer mit operieren. Wo es sehr gut funktioniert, ist im Bereich der Energiepolitik. Wir hatten in Nordrhein-Westfalen oder in Deutschland vor 20 Jahren mal 4% erneuerbare Energien. Jetzt sind wir bei über 60%. Wo wir schon weiter sein wollten, ist beispielsweise bei der Stahlindustrie, dass am Ende Stahl nicht mehr mit Kohle hergestellt wird, im klassischen Hochofen, sondern mit erneuerbar erzeugtem Wasserstoff. Das ist ein Projekt, was sich in der praktischen Umsetzung immer noch ein bisschen als schwieriger herausstellt. Also deshalb ist noch nicht alles ganz am Ziel, aber es ist vieles eigentlich in vielen Bereichen auch auf dem Weg. Wo ich gar nichts von halte, ist das, wo sich die Unternehmen auch tatsächlich zu Recht dann darüber beklagen, dass es nur bürokratische Auflagen, Berichtspflichten und Ähnliches gibt. Mhm. Da muss man in der Tat, das machen wir in der Landesregierung auch, immer kritisch gucken, was war vielleicht früher mal sinnvoll, was aus guten Gründen irgendwann mal eingeführt worden ist. Wenn sich aber beispielsweise Umweltthemen auch erledigt haben, wir haben heute zum Beispiel eine Luft in unseren Städten, die ist so gut wie seit 150 Jahren nicht mehr, dann muss man auch nicht jede Auflage, die es in der Vergangenheit mal für Industrie und Wirtschaft gemacht worden ist, dann noch mit bürokratischem Aufwand aufrechterhalten. Und so gucken wir uns das alles immer wieder kritisch an und versuchen auch den Aufwand entsprechend zu reduzieren.
NRW ist ja ursprünglich ein klassisches Kohleabbaugebiet auch gewesen und ist es ja teilweise immer noch. Welche Umweltschäden hinterlassen denn diese ehemaligen Kohleabbaugebiete und wie kann man die denn vielleicht in Zukunft sinnvoll nutzen?
Naja, also NRW ist das Kohleland in Deutschland, wenn nicht gar in Europa gewesen, muss man sagen. Der Steinkohlebergbau ist seit 2018 vorbei. Da zeugen jetzt noch die Halden und die Fördertürme im Ruhrgebiet davon. Aber der hat zum Beispiel zur Konsequenz, dass wenn nicht permanent im Untergrund gepumpt würde, das ganze Ruhrgebiet zu einem großen See werden würde, weil der Bergbau die ganze Fläche abgesenkt hat, sodass hier ewig Lasten zu finanzieren sind. Das haben wir geregelt mit einer Stiftung. Das ist alles finanziert. Was im Moment jetzt die Herausforderung ist, ist der Braunkohlebergbau im Rheinischen Revier, so im Städtedreieck zwischen Düsseldorf, Köln und Aachen, der im Moment noch stattfindet, aber wird in 5 Jahren Schluss sein. Da bleiben natürlich große Restlöcher zurück, wo die Kohle abgebaut worden ist, aber auch viele interessante Flächen, wo man Natur sich entwickeln lassen kann, wo wir aber im Moment, das ist auch eine Aufgabe der Landesregierung, im Moment planen, diese Restlöcher mit Wasser aus dem Rhein zu füllen, um halt hier am Ende auch wieder natürlich intakte Landschaften entstehen zu können. Aber man sieht eben, der Kohlebergbau ist etwas nicht Nachhaltiges. Obwohl die Kohleerzeugung dann irgendwann vorbei ist, bleiben die Schäden zurück und werden auch zukünftige Generationen noch beschäftigen. Wir versuchen da jetzt im Moment das Beste draus zu machen, aber das ist in Teilen nicht ohne.
Mhm. Damit wir uns das nochmal so ein bisschen besser vorstellen können, könnten Sie vielleicht einmal die Auswirkungen des Klimawandels hier in NRW so ein bisschen auf den Punkt bringen? Also was erwartet uns, wenn wir jetzt im Thema Umweltschutz, im Klimaschutz, wenn wir da jetzt versagen, wenn wir das eben nicht schaffen? Wie sieht NRW dann in 30, 40, 50 Jahren aus?
Naja, viele merken die Auswirkungen des Klimawandels heute schon. Es wird immer wärmer. Die Wetterereignisse werden immer extremer. Wir haben inzwischen Starkniederschläge und Hochwasser, gerade auch an kleineren Flüssen, auch in Mittelgebirgen. Ganz schlimm war es ja 2021 in der Eifel und an der Ahr. Die immer schlimmer werden, und das wird sich noch sehr viel stärker ausprägen. Das, was früher extrem war an Hitze, an Hochwasser, an Starkregen, das wird in Zukunft das neue Normal sein. Ein Großteil werden wir gar nicht mehr verhindern können. Also damit müssen wir klarkommen. Deshalb machen wir als Landesregierung auch Klimaanpassung.
Genau, das wäre jetzt nämlich mein nächstes Thema, ja. Weil Sie sind ja im Ministerium eben auch für diese Klimaanpassungsmaßnahmen zuständig.
Genau, aber das ist eben auch wichtig, weil wenn Sie im Sommer, und das haben wir in den letzten Jahren immer erlebt, als ich Kind und Jugendlicher war, da waren Temperaturen am Rande der Eifel über 30 Grad, das gab es ein-, zweimal im Jahr. Heute haben wir ganz andere Anzahlen von Tagen, wo wir solche extremen Temperaturen haben. Das heißt, wir müssen beispielsweise auch an Schulen Räume schaffen, Schulhöfe schaffen, wo Kinder und Jugendliche sich aufhalten können. Wir müssen dafür sorgen, dass alte Menschen vor der Hitze geschützt werden. Und genau das ist Klimaanpassung, die man machen muss. Genauso wie man Häuser, die an kleinen Bächen stehen, vor Hochwasser schützen muss. An Bächen, wo früher nie wirklich ein Hochwasser war, wo wir aber ja beispielsweise 2021 erlebt haben, dass aus einem kleinen Bach dann ein todbringender Fluss werden kann. Und das erfordert Baumaßnahmen, das erfordert Berücksichtigung bei Planungen. Deshalb machen wir auch, unterstützen wir Kommunen dabei, dass sie systematisch sich vorbereiten. Also gucken, wo müssen wir eigentlich in der Zukunft investieren und wie müssen wir die Investitionen, die wir sowieso tätigen, so machen, dass sie unter einem extremeren Klima dann auch funktionieren. Das ist am Ende Klimaanpassung. Eine Generationenaufgabe. Damit haben wir gerade erst angefangen.
Welche Rolle können denn ja Umweltmaßnahmen, Umweltschutz bieten, um eben auch Emissionen einzusparen? Ich denke jetzt zum Beispiel an Moore, die ja oft in Berichten oder in Dokumentationen genannt werden, so als super CO2-Einsparer.
Naja, die meisten von uns, wenn sie das Wort Moor hören, die denken an so, jedenfalls in meiner Generation war das so, an irgendwelche dunklen Schwarz-Weiß-Edgar-Wallace-Filme, wo dann irgendwie Leichen im Moor lagen. Moore sind was ganz Tolles. Ich kann allen nur empfehlen, wenn man im Urlaub oder sonst wo mal Gelegenheit hat, ein Moor zu besuchen, anschauen, das sind sich erklären lassen. Moore haben den großen Vorteil, dass sie enorme Mengen Wasser auffangen können. Das heißt, sie helfen uns schon mal beim Thema Starkregen und Hochwasser. Sie fangen das Wasser ab und das Wasser, was in einem Moor bleibt, das kann halt einen Ort nicht überfluten. Das ist schon mal ein Vorteil. Der Vorteil ist auch, dass sie CO2 aufnehmen durch die Pflanzen, die Moose, die da drin wachsen, entziehen sie der Luft CO2. Das heißt, sie leisten auch, und das ist nicht unbeträchtlich, einen Beitrag zum Klimaschutz. Und umgekehrt, wenn man ein Moor kaputt macht, entwässert, das ist in der Vergangenheit oft gemacht worden, dann geben sie CO2 ab. Das heißt, sie leisten einen Beitrag zum Klimawandel. Also sie machen es noch schlimmer. Deshalb ist es so wichtig, Moore zu schützen. Und der Clou, das ist dann schon dreimal Win-Win-Win, ist, dass es noch ganz viele seltene Tier- und Pflanzenarten gibt, die in Mooren leben, die bei uns allesamt auf der roten Liste stehen. Und wenn wir so ein Moor erhalten und vielleicht sogar reaktivieren, wo früher eins war, dann nützt das uns vor Hochwasser. Es gibt im Sommer dann, wenn Dürre ist, das Wasser langsam ab und sorgt auch mit für eine Trinkwasserversorgung. Es ist ein Beitrag zum Klimaschutz. Es ist aber ein Beitrag auch zum Natur- und Biodiversitätsschutz.
Das klingt ja alles also erstmal wunderbar, aber wie läuft denn das jetzt in der Praxis ab?
Ja, die Frage ist sehr berechtigt und völlig richtig, weil in der Praxis ist das alles nicht so einfach, weil solche Flächen werden bewirtschaftet, beispielsweise von Landwirten heute und wo früher Moore waren. Und wir versuchen jetzt mit den Landwirten ins Gespräch zu kommen. An einer Reihe von Stellen in NRW läuft das auch schon sehr positiv, dass wir sagen, wenn ihr die Bewirtschaftung zurückhaltender macht, wenn ihr weniger bewirtschaftet oder gar nicht mehr und wir auf der anderen Seite die Entwässerungskanäle schließen, dafür sorgen, dass das Wasser auf der Fläche bleiben kann, dann bekommt ihr eine Entschädigung. Ihr könnt mitarbeiten, natürlich gegen Bezahlung. Und dass wir so wieder Moore reaktivieren, dass wir neue Moore entstehen lassen können. Das Gute ist, der Bund hilft uns dabei mit dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz, gibt uns Geld dafür. Und so hoffen wir, dass wir die Moorflächen in Nordrhein-Westfalen in den nächsten Jahren deutlich ausweiten können und viele der Moore, die früher mal trockengelegt worden sind, dass wir die reaktivieren können, um einen Beitrag zur Klimaanpassung, aber auch zum Klimaschutz zu leisten.
Bevor wir jetzt noch zu einem anderen Thema kommen, können Sie vielleicht noch mal eben zusammenfassen, was muss denn jetzt im Umweltschutz hier in NRW in den nächsten Jahren noch passieren?
Oh, das wird jetzt, das in kurzen Worten zu machen, ist eine Herausforderung, aber ich gebe mir Mühe. Also beim Naturschutz müssen wir dafür sorgen, dass unsere roten Listen wieder kürzer werden, also dass weniger Tiere und Pflanzen bedroht werden. Dazu brauchen wir Naturschutzprojekte, Flächen, das gehen wir alles an. Aber natürlich kann man immer noch mehr machen, muss auch immer noch mehr machen. Bei dem klassischen Thema Umwelt müssen wir vor allen Dingen uns darum kümmern, unseren Ressourcenverbrauch zu reduzieren. Wir verbrauchen immer noch zu viel Material neu, was vielfach auch importiert wird. Deshalb müssen wir insgesamt die Kreislaufwirtschaft stärken. Und der dritte große Punkt ist, dass wir uns an die Folgen der Klimakrise anpassen müssen, dass wir alles das, was wir bauen, was wir entwickeln, wo wir leben, dass wir anschauen, ist das auch für Temperaturen über 40 Grad geeignet? Haben wir B- und Entwässerung, die auch auf Starkregenereignisse ausgerichtet ist und vieles mehr? Das sind die großen Baustellen, um die wir uns da kümmern müssen.
Das ist doch ganz gut gelungen mit der Zusammenfassung. Als nächstes würde ich ganz gerne über das Thema Klimalügen sprechen. Ich würde mal behaupten, dass Desinformation, Fake News so eins der, das ist mit das größte Problem, was die Demokratien weltweit aktuell gefährdet. Was versteckt sich denn für Sie jetzt hinter dem Begriff Klimalügen?
Naja, es ist einfach, dass Menschen das Offensichtliche und das wissenschaftlich eindeutig Nachgewiesene und mal ehrlich, wer draußen unterwegs ist, kann es ja gar nicht ignorieren, dass sich unser Klima dramatisch verändert, das ignoriert. Zumindest aber sagt, das hat nichts mit dem Wirtschaften von Menschen zu tun. Und das ist ehrlich gesagt etwas, was alles das, was wir aus der Aufklärung, aus der evidenzbasierten Arbeit von Menschen kennen, in Frage stellt, weil ich bin Mensch, der sich an Fakten orientiert, der auch an wissenschaftlich belegbare Erkenntnisse glaubt. Und wir stellen halt fest, dass es relevante Kräfte in der Gesellschaft gibt, auch politische Parteien, die das einfach komplett in Frage stellen, die das Gefühl oder die Behauptung als allgemeingültige Wahrheit verkaufen. Und damit im Grunde genommen einen Rückschritt in die ins dunkle Mittelalter vollführen, wo Menschen ja auch nicht auf Fakten entschieden haben, sondern aufgrund von irgendwelchen, wie auch immer, entstandenen Erkenntnissen. Aber das hat nicht dazu geführt, dass es der überwiegenden Zahl von Menschen gut ging.
Jetzt haben Sie angesprochen, woher diese Klimalügen teilweise kommen. Also das von der AfD, das kann man sich vorstellen, das kennt jeder irgendwie, dass Donald Trump und eine republikanische Partei, wie sie aktuell aufgestellt ist, kein Interesse an Klimaschutz hat und auch nicht wirklich an die Evidenz glaubt, sage ich jetzt mal, das ist auch allen klar. Aber welche Personen, Institutionen, hier in NRW zum Beispiel, hätten denn Interesse daran, im Bereich Klimaschutz Lügen zu verbreiten oder einfach Evidenz anzuzweifeln?
Also ich kenne das vor allen Dingen aus den Kreisen, die Sie gerade beschrieben haben, wo Leute eigentlich was ganz anderes wollen, aber mit der Infragestellung von Klimawandel und dessen Folgen einfach versuchen, politischen Profit zu erzielen. Mhm. Und sie versuchen damit etwas zu erreichen, weil uns allen, ich glaube, das ist eine zutiefst menschliche Eigenschaft, wir wollen ja am liebsten immer, dass die Dinge, wenn sie scheinbar gut laufen, so bleiben, wie sie sind. Klimaschutz und Klimaanpassung bedeuten aber natürlich Veränderung. Also man muss eine Energieversorgung verändern, man muss Mobilität möglicherweise anders organisieren, man muss eine ganze Menge in der Gesellschaft verändern und vielen von uns, da bin ich selber gar keine Ausnahme, fällt sowas schwer, weil man hat Gewohnheiten, die man kennt, die man immer so praktiziert hat und das macht es dann herausfordernd zu sagen, wir werden nicht mehr so weiterleben können, wie das in der Vergangenheit der Fall war, wir werden anders wirtschaften müssen, wir werden anders arbeiten müssen, wenn wir auf diesem Planeten eine Zukunft haben. Und dann ist es natürlich ein billiges politisches Geschäftsmodell zu sagen, das ist alles Quatsch, das ist alles erfunden und man stellt das mit behaupteten Fakten in Frage, um dann daraus am Ende politisches Kapital bei Wahlen und anderen zu schlagen. Und ich würde sagen, das kommt vor allen Dingen aus diesen rechten Kreisen. Ich habe nicht den Eindruck, dass in der Wirtschaft oder im demokratischen politischen Spektrum das grundsätzlich in Frage gestellt wird. Da ist es dann oft eher, dass man die Konsequenzen und die Handlungen nicht so sieht und vielleicht nicht so deutlich formuliert, wie wir das etwas als Grüne oft tun. Aber es ist eigentlich bei allen vernunftbegabten Menschen heute so, dass sie sehen, wir müssen auf die Folgen des Klimawandels reagieren und müssen vor allen Dingen durch Klimaschutz das Allerschlimmste verhindern.
Also zum Beispiel jetzt der Bundeskanzler, der würde ja den Klimawandel nicht leugnen, der spricht ja auch teilweise über Klimaschutz, macht das aber dann nicht zu einer Priorität, so wie das jetzt aus den Reihen der Grünen zum Beispiel gemacht werden würde.
Ja, das erleben wir ja in der politischen Diskussion tagtäglich. Es wird zwar von Klimaschutz gesprochen, aber man sagt dann, naja, jetzt im Moment ist mal was anderes wichtig. Wir vertagen das Ganze auf 2050. Das habe ich viele Jahre schon erlebt, wenn man sich, wie ich das getan habe, über Jahrzehnte auch für Klimaschutz engagiert, dass man immer wieder erlebt, dass gesagt wird, naja, du hast ja das Recht, ist ja alles richtig, aber das können wir jetzt im Moment nicht machen, weil gerade im Moment ist es zu schwierig. Kennt man übrigens aus anderen Zusammenhängen auch. Ich nehme ja auch jedes Mal vor, etwas zurückhaltender zu essen und mache es dann doch nicht. Das kennen viele.
Kennt jeder aus dem Alltag.
Das ist eine zutiefst menschliche Eigenschaft, aber das nützt ja nichts. Irgendwann muss man die harten Entscheidungen treffen, wenn man nicht von den Konsequenzen getroffen will. Ich finde aber ehrlich gesagt, wir haben in der Vergangenheit, und das ist ja das Positive, an vielen Stellen auch schon gezeigt, beispielsweise mit dem Ausbau erneuerbarer Energien. Das wäre vor 20 Jahren unvorstellbar gewesen, dass man mal 60% Strom aus erneuerbaren Energien hätte. Also wenn wir jetzt im Jahr 2005 hier sitzen würden, Zeitmaschine, und ich würde sagen, wir haben 60% erneuerbare Energien, würden alle, die zuhören, sagen, der Typ ist verrückt. Heute ist es Realität. Und das zeigt eben, wir können Veränderungen und mehr noch, wir profitieren sogar von den Veränderungen. Vieles, was sich in dieser Welt in den letzten Jahrzehnten verbessert hat, da hat Deutschland als Land erheblich von profitiert. Und genau diese Geschichte müssen wir halt Menschen, die skeptisch bei Veränderungen und Zukunftsfragen sind, die müssen wir denen erzählen und immer wieder deutlich machen, es gibt gar keinen Grund, Angst vor der Zukunft zu haben, wenn man als allerersten Schritt sich mit den Fakten auseinandersetzt und sich auch auf die Lösung einlässt.
Aber jetzt diese Desinformation zum Thema Klimaschutz, die führt ja real zu einer Verunsicherung auch in der Gesellschaft, also auch großen Streitpunkten natürlich darum jetzt ja klar, Klimaschutz, wie kommen wir jetzt dahin? Da gibt es erstens viel Streit drüber, aber auch so ja die, wie Sie auch eben angesprochen haben, eigentlich die klare wissenschaftliche Evidenz wird geleugnet oder zumindest bezweifelt, weil eben in den Medien, also kann man ja auf Social Media zuhauf auch sehen, dass da eben auch beispielsweise aus dem rechtsextremen Milieu Klimawandel geleugnet wird, dass gegen Maßnahmen aus Prinzip gewettert wird. Also welche Konsequenz hat denn jetzt diese ganze Desinformation für unsere Gesellschaft?
Naja, die Konsequenz ist fatal. Und ich glaube, dass es eigentlich gar nicht nur bei den Leuten, die sowas machen, um Klimaschutz geht. Das ist nur ein Mittel, wo man versucht, Verunsicherung zu betreiben. Das sehen wir ja auch auf anderen Politikfeldern, dass ganz bewusste Zahlen, Fakten ignoriert werden. Man muss ja nur mal die Tweets von Donald Trump lesen. Da wird ja eigentlich alles, was seine Politik in Frage stellen würde, entweder geleugnet oder komplett ins Gegenteil verdreht. Insofern ist der Klimaschutz da jetzt nur ein Bereich. Er ist aber natürlich ein besonders problematischer Bereich, weil wir hier langfristig und konsequent handeln müssen. Also es ist etwas, was nicht jetzt nächste Woche dann erledigt ist und wir zu einem anderen Thema übergehen können, sondern wir müssen ja eine langfristige globale Politik machen. Und da ist es natürlich besonders fatal, dass Menschen und Menschen dann in politischer Verantwortung auch noch diese Lügen und diese Fake News verbreiten. Ich glaube, es ist aber am Ende, werden sich die evidenzbasierten Fakten dann doch wieder durchsetzen, weil man kann ja an bestimmten Stellen irgendwann nicht mehr dran vorbei, wenn eine Gegend überflutet wird, wenn die Temperaturen in manchen Weltgegenden inzwischen 50 Grad überschreiten. Das erfordert ja dann doch irgendwann eine Reaktion. Irgendwann muss man etwas unternehmen dagegen und sei es sich selber dann zu schützen. Und deshalb glaube ich, wir werden nicht die amerikanische Politik verändern. Wir werden nicht hier die ganzen rechtsextremen Aktivitäten so von heute auf morgen stoppen können. Aber wir können uns darauf einstellen, dass wir gut vorbereitet sind und auf die Technologien, die in Zukunft gebraucht werden, egal ob Rechtsextreme das leugnen oder nicht, dass wir die entwickeln und dass wir die haben. Und das, glaube ich, ist am Ende der Job von allen vernunftbegabten Demokraten, die Gott sei Dank in unserer Gesellschaft noch eine deutliche Mehrheit haben, dass wir daran arbeiten und denen nicht das Feld überlassen, die da was ganz anderes wollen.
Mhm. Wie kann man denn jetzt gegen solche Klimalügen vorgehen? Also Sie haben jetzt quasi ja gesagt, wie die Gesellschaft langfristig damit umgehen könnte, aber jetzt aus einer politischen Perspektive, was kann man gegen diese Desinformation tun?
Naja, wenn ich da das perfekte Rezept hätte, hätte ich wahrscheinlich schon längst ein Buch darüber geschrieben oder sonst was gemacht. Es ist ja ganz offensichtlich, dass demokratische Gesellschaften sich schwer tun, damit umzugehen. Vor allen Dingen, weil halt diese Desinformation unkommentiert übers Internet auch sehr schnell und sehr einfach verbreitet werden kann. Ich glaube, das Grundprinzip muss einfach sein, dass man in Gespräche geht, dass man sich auch wieder ein bisschen darauf rückbesinnt, persönliche Kommunikation zu machen, einfach auf Fakten und Tatsachen hinweist und deutlich macht, das, was da behauptet wird, ist am Ende nicht durch Fakten hinterlegt. Und dann daran will ich nicht am Ende aufgeben, daran zu glauben, dass es auch richtig ist, dass man dann Menschen überzeugen kann. Das ist in der Vergangenheit gelungen, in auch viel schwierigeren Situationen, in denen, ich denke an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man Menschen auch von Demokratie und Transparenz und offener Gesellschaft überzeugt hat. Und das, bin ich sicher, wird auch wieder gelingen, dass wir hier gesellschaftliches Terrain zurückkämpfen werden und deutlich machen, es kann nicht sein, dass man das irgendwelchen erfundenen Wahrheiten überlässt von Leuten, die damit am Ende daraus nur politisches Kapital schlagen wollen.
Was ja nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel ja ein Motor der Demokratisierung war, war ja eben auch der wirtschaftliche Erfolg, der ja auch sehr lange angehalten hat. Und das Aufstiegsversprechen, mir wird es mal besser gehen als meinen Eltern. Und das hat sich ja auch für die allermeisten, also jetzt, wenn ich so an die Generation meiner Eltern denke, so auch erfüllt. Jetzt heutzutage, und das ist ja auch so eine Ursache, die zum Beispiel in der Politikwissenschaft dem Populismus zugeschrieben wird. Die Perspektiven sind unsicher, die Zukunft ist unsicher. Die Leute haben nicht mehr unbedingt das Gefühl, es wird immer alles besser, mir wird es mal besser gehen, sondern vielleicht sogar im Gegenteil, ne? Krieg, Krisen, Pandemie, Klimawandel, überall. Also es ist sehr viel Verunsicherung da draußen. Gleichzeitig wirtschaftlich aktuell auch eher schwierige Zeiten, auch international eben. Deswegen auch eine Frage, die ich mir oft stelle, ist, ja, wie sieht denn die Zukunft der Demokratie in den Zeiten solcher Krisen, in den Zeiten des Klimawandels aus? Können unsere Demokratien diese Krisen, so eine Krise wie den Klimawandel überhaupt überstehen? Weil, also eine These, die ja so im Raum steht, ist zum Beispiel, ja, Klimawandel führt durch die Umweltkatastrophen zu mehr Flüchtlingsbewegungen. Das wiederum setzt Staaten unter Druck, führt zu wirtschaftlichen Schäden, führt zu Wasser- und Hungersnöten, also eine Reihe an internen und externen Problemen eben für unsere Demokratien. Und da kann man natürlich aus einer pessimistischen Perspektive mal sagen, wie sollen wir denn das überhaupt schaffen?
Naja, also was Sie jetzt beschrieben haben, ist die Apokalypse. So, und dass alles ganz schlimm wird und die Welt in Krieg und Hungersnot untergeht. Und da würde ich ja schon mal mit einer Faktenbeschreibung anfangen und sagen, im Jahr 2025 ist es Menschen in Deutschland so gut gegangen, wie zumindest im Durchschnitt, wie wahrscheinlich noch nie in der Geschichte unseres Landes. Das ist die gegenteilige Erzählung. Und ich glaube, damit muss man erstmal beginnen. Auch deutlich zu machen, wir haben Herausforderungen, wir haben schwierigste Herausforderungen, überhaupt keine Frage, aber wir haben auch gute Möglichkeiten, als demokratische und offene Gesellschaft darauf zu reagieren und damit umzugehen. Und wir haben in Deutschland zumindest in den letzten 70 Jahren auch gezeigt, dass wir das können. Es ist am Ende auch für die meisten Menschen immer besser geworden. In meiner Jugendzeit war es so, dass, und ich habe das selber auch geglaubt, dass ich keine 25 werde, weil der Atomkrieg mein Leben beenden wird. Das ist alles so nicht gekommen. Und vielleicht muss man auch selbstkritisch sagen, dass Menschen, die vor der Klimakrise gewarnt haben, da auch zu apokalyptisch drüber gesprochen haben. Natürlich ist es eine Herausforderung, natürlich ist es ein Problem und es wird auch nicht einfach sein. Aber es führt eben auch nicht dazu, dass morgen früh Schluss ist und man überhaupt keine Perspektive hat. Und deshalb werbe ich sehr dafür, auch unter schwierigen, herausfordernden Rahmenbedingungen für die Chancen zu sehen und zu sehen, was das an Möglichkeiten eröffnet und auch am Ende auch beispielsweise an technologischen Entwicklungen möglich zu machen, die heute gar nicht so vorstellbar sind, aber die uns auch helfen, auf diesem Planeten dann auch mit klarzukommen und dass man da sogar von profitieren kann. Die Vergangenheit, der Blick in die Vergangenheit zeigt, dass das gelingt und es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund anzunehmen, warum das auch nicht in der Zukunft gelingen soll, wenn alle sich ein bisschen darauf konzentrieren, für die Zukunft zu arbeiten und nicht gegeneinander sich in der Gesellschaft nur versuchen, schlecht zu machen. Weil das ist in der Tat, wenn man wie ich inzwischen jenseits der 50 ist, dann merkt man, dass das Klima in der Gesellschaft, die Ich-Bezogenheit und das, was nicht den Gemeinsinn betrifft, dass das in der Tat zugenommen hat. Und ich glaube, daran müssen wir arbeiten, dass Menschen wieder mehr zu einem zukunftsorientierten gemeinsamen Common Sense kommen. Wir daran arbeiten und dann bin ich auch absolut sicher, dass wir die Herausforderung bewältigen und dass wir dann die ja vorhandenen Zukunftsängste dann auch nehmen können.
Jetzt haben wir heute über viele schwierige Themen gesprochen. Zum Ende hin würde ich aber ganz gerne mal was ausprobieren. Und zwar, Sie haben ja eben selber gesagt, Sie sind seit Ihrer Jugend Ornithologe, also Vogelkunde. Und da dachte ich mir, man könnte ja mal ein paar Vogelstimmen einspielen und sie mal raten lassen. Oh, ich habe mal 3 Stück mitgebracht, kein Druck. Ich würde die einfach mal vorspielen und wir können das Ganze ja mal testen. Auch mal hier für so ein bisschen Unterhaltung. Warte mal. Ist es laut genug?
Das ist ein Waldkauz.
Das ist korrekt. Das ist sehr gut. Ich war mir nicht so sicher, wie schwer oder wie leicht diese Aufnahmen sind.
Das sind Steinkauz.
Sehr gut.
Das sind Eulen hier.
So, warte.
Übersinn, ja. Das ist eine Amsel.
Ja. Mein Gott, okay. Also ich habe da, also es klingt alles sehr schön.
Die waren jetzt auch nicht schwer.
Die waren nicht schwer, okay. Gut, ich bin da jetzt nicht so tief im Thema drin. Für mich war das schwer.
Aber das ist ganz toll. Also für mich vielleicht, damit man erklärt, woher ich das kann. Ich mache seit eigentlich meinen Kindesbeinen an, interessiere ich mich für Vögel.
Ja.
Und jede Minute, die ich draußen bin, versuche ich auch immer irgendwie Vögel zu beobachten. Die gibt es eigentlich überall. Also Gott sei Dank, es gibt kaum Ort, wo nicht irgendwelche auch beobachtenswerten Vögel leben. Und die kann man oft an der Stimme gut einfacher identifizieren, weil man sie gar nicht so gut erkennen kann. Und dann lernt man das im Laufe seines Lebens. Das ist jetzt keine besondere spirituelle Fähigkeit von mir, sondern einfach eine jahrelange Erfahrung. Es ist aber manchmal, das habe ich schon erlebt, am Handy ganz, ganz schwierig, dass, weil das die Tonlagen verzerrt.
Ja, was anders, als wenn man in der Natur sitzt.
Dann draußen. Aber die 3 Aufnahmen waren jetzt sehr eindeutig.
Ja, wunderbar. Dann vielen Dank für Ihre Zeit, für das Gespräch und auch vielen Dank für Ihre Arbeit für unsere Demokratie.
Ja, danke für das nette Gespräch.
Dankeschön. Lasst uns gemeinsam noch einmal auf die wichtigsten Takeaways dieser Folge schauen und damit willkommen zum Erkenntnisgewinn. Zunächst macht Oliver Krischer klar, dass eine intakte Umwelt lebensnotwendig für uns Menschen ist. In NRW sind 44% der Tiere und Pflanzen vom Aussterben bedroht. Aufgabe sei es, dies zu verbessern. In NRW und weltweit. Bei manchen Arten haben sich bereits Fortschritte gezeigt. So gibt es in NRW beispielsweise wieder Seeadler und Fischotter, aber es gibt leider auch viele negative Beispiele. Die wichtigste Maßnahme sei laut ihm der Schutz der Lebensräume. Allgemein investiert die Landesregierung mehr Geld als je zuvor in Naturschutz und Landwirten werden beispielsweise Entschädigungen gezahlt, wenn sie zum Wohle des Artenschutzes auf Flächen verzichten. Einen zweiten Nationalpark in NRW zu errichten, ließ sich leider nicht durchsetzen, so Oliver Krischer, auch weil Bürgerentscheide dagegen gestimmt haben. Auch in Umweltbildung von Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern werde viel investiert. Auch die Umweltwirtschaft wächst in NRW und NRW sei vorne mit dabei, was zum Beispiel Batterie-Recycling angehe. Schon jetzt merke man den Klimawandel in NRW deutlich. Daher müsse man auch viel in Klimaanpassungsmaßnahmen investieren, so Minister Krischer. Auch der Ressourcenverbrauch müsse reduziert werden und die Kreislaufwirtschaft weiter unterstützt werden. Dann haben wir auch darüber gesprochen, wie Desinformation Demokratien weltweit gefährdet. Gerade auch im Bereich Klimawandel. Hier werden wissenschaftliche Fakten ignoriert und Desinformation von politischen Parteien missbraucht. Herr Minister Krischer glaubte aber, dass Veränderungen trotz allem möglich sind und wir schon unglaublich viel geschafft haben. Objektiv gesehen ging es der Menschheit im Schnitt noch nie so gut wie heute und wir sollten alles daran setzen, damit dies auch so bleibt. Ich überlasse es euch natürlich, das von Oliver Krischer Gesagte kritisch zu hinterfragen. Schließlich könnt ihr ja alle selbst denken. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet diesen Podcast gerne auf der Plattform eurer Wahl, schaut für weiteren Content bei Social Media vorbei und freut euch schon auf die nächste Folge. Bis dahin und bleibt nett zueinander.